herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Science Running Podcast. Ich bin's der Max. Wir sind wieder hier in Dreisamkeit. Ich freue mich sehr, wieder Lotte und Johnny dabei zu haben. Und wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, was einfach momentan wahrscheinlich viele Läufer und Läuferinnen einfach super betrifft, weil wir in der heißen Phase des Jahres sind. Wir sind im Sommer angelangt. Die Temperaturen sind hochgekommen und wir sind in den 20er-Plus-Bereichen zu, ja, leider für mich nicht so schönen Bereichen, um ehrlich zu sein. Genau. Wie sieht es denn bei euch aus, ihr beiden? Wie kommt ihr so mit der Wärme klar? Mögt ihr das bei 20 Grad zu laufen oder ja, wie sieht es aus?
Ja, also ich finde tatsächlich 20 Grad noch sehr angenehm, muss ich sagen. Das ist so Wohlfühltemperatur bei mir, aber ich bin auch eine, die ja immer mit Stirnband läuft. Ja,
stimmt. Stimmt, Lotte, die muss man dazu sagen, ne? Also sobald es auch nur in den Bereich geht von nur 10 Grad, da ist sie mit Stirnband, Handschuh, langer Hose und Kuckergé am Start. Deswegen.
Ja, also ich tendiere eher zu der langen Kleidung, aber nee, also ich sag mal so 20 Grad plus. Da kann das Stirnband dann auch mal ausgezogen werden und da kommt das T-Shirt aus dem Schrank. Von daher, ja, komme ich mit so Temperaturen eigentlich noch ganz gut klar, aber wenn es dann so Richtung 30 Grad geht, denke ich, merkt man schon, dass der Körper einfach ja, mehr arbeiten muss und dass es auch so ein bisschen braucht, bis man sich an die Temperatur gewöhnt hat. Also man muss aber auch dazu sagen, Max und ich, wir laufen ja schon auch eher 5000 Meter ist nochmal was anderes als bei Johnny. Ich weiß jetzt nicht, oder du kannst ja vielleicht auch nochmal sagen, du bist ja dann deutlich länger im Training auch am Stück unterwegs. Wie du das so wahrnimmst oder ob da so die Temperaturenwahrnehmung ein bisschen anders bei dir ist.
Ja, also ne, Johnny, ich bin auch wieder mal am Start.
Wieder das dabei.
Freue mich, wieder dabei zu sein, natürlich, absolut. Ja, und du hast es schon angesprochen, Max. Grundsätzlich natürlich ein sehr spannendes Thema. Und bei mir sicherlich auch im Vergleich zu euch auch ein bisschen anders mit Sicherheit durch die längeren Wettkampfdistanzen, die ich laufe und für die ich auch trainiere natürlich. Das heißt, ich habe auch immer mal wieder längere Läufe, die ich in der Hitze absolvieren muss. Jetzt gerade der Sommer ist ganz typisch, wenn man jetzt im Winter beziehungsweise im Herbst eine Straßenlaufsaison einlegen will, dann muss man zwangsläufig auch viel im Sommer trainieren. Es sei denn, man hält sich wie viele Profis halt in der Höhe dann viel auf, wo es dann vielleicht nicht ganz so heiß ist, da ist dann das Thema UV-Strahlung nochmal ein größeres, können wir vielleicht auch gleich nochmal, oder kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen, ne? Aber ja, grundsätzlich würde ich auch sagen, dass ich jetzt jemand bin, der nicht so super gut mit Hitze zurechtkommt. Es ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen Hit or Miss gewesen, glaube ich, bei mir. Also es gab so ein paar Rennen, da hat es gut funktioniert, ein paar, da hat es vielleicht nicht so gut funktioniert und mittlerweile habe ich schon eine Idee, wie ich das so ein bisschen attackiere oder wie ich damit umgehe. Also vielleicht ein bisschen besser als früher. Aber klar, es ist natürlich total relevant, was man für eine Distanz läuft und wie so der eigene Körper darauf auch reagiert. Weil ich kenne auch durchaus Leute, die können sogar Marathon bei Wärme ganz gut laufen. Ja. Ich glaube, wir hatten mit Sebastian Zawe damals in Berlin, der da ja 2:02 gelaufen ist bei sehr warmen Bedingungen, ein gutes Beispiel, wie es funktionieren kann und aber auch, wie der Unterschied sein kann zu diesen Bedingungen und sehr guten Bedingungen. Dann läuft der Mann nämlich unter zwei Stunden. Genau, und da gibt es einige Beispiele für und ja, genau, ich freue mich sehr, über das Thema zu reden und ja, dass wir das auch vielleicht ein bisschen teilen können, wie wir auch damit umgehen, wenn eben der Fall eintritt, dass man mal so ein wirkliches Hitzetraining durchstehen muss.
Ja, Hitzetraining oder Hitzerennen. Ich meine, besonders für die Leute, die einen Marathon im Herbst attackieren möchten, da bleibt im ganzen Jahr leider nichts im Wege, dass man quasi, man ist quasi im Sommer immer diesen warmen Temperaturen ausgesetzt und auch in der Vorbereitung. Und da muss man dann vielleicht auch sogar ein bisschen mehr zu sich nehmen, auch so Nutrition-Faktoren so ein bisschen beachten. Aber jetzt erstmal ganz grundlegend, wie kommen wir überhaupt zu dem Punkt, dass unser Körper so überhitzt? Also bei mir ist es immer so, ich denke dann immer irgendwie, ja, ich bin zu viel in der Sonne gewesen oder ich habe irgendwie zu wenig getrunken oder ich habe nicht das Richtige getrunken. Aber was meint ihr, was ist eigentlich der Hintergrund dahinter? Also
Ja, ich glaube, oder was die grundsätzliche Herausforderung für den Körper und auch so die Leistungsfähigkeit bei längeren Belastungen einfach darstellt, ist eine Kombination aus zwei Sachen. Also einmal, klar, die Temperatur ist für den Körper einfach anstrengend oder führt dazu, dass auf physiologischer Ebene so ein paar Prozesse stattfinden, die das Ganze eben ja von der Belastung intensiver für den Körper machen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich dann so diesen Flüssigkeitsaspekt, der einfach unweigerlich mit einer hohen Temperatur einhergeht. Also so dieses die Flüssigkeitsverluste, die wir durch die Schweißverluste irgendwo haben, kombiniert mit dem Hitzestress, macht ja so sommerliche Temperatur für den Körper und für die Leistungsfähigkeit überhaupt erst herausfordernd.
Ja, auf jeden Fall, ne? Und wenn man sich das auch mal anguckt, so ich habe auch das Gefühl gehabt, in den Rennen, wo es immer sehr warm war und die ich gemacht habe in der Hitze, war es meist gar nicht so meine physiologische Ability, dass ich das laufen kann an dem Tag, sondern es war tatsächlich so das gesamte Körpergefühl. Es war einfach so, man ist so schlapp, ne? Man hat sich einfach so träge gefühlt, man hat sich so irgendwie nicht so ready gefühlt für einen Wettkampf. Man hat so gedacht, so boah, ich würde eigentlich lieber jetzt am Pool liegen und mich sonnen und irgendwie gotta keep the tan up, ne, Johnny? Du liebst den Spruch ja, den ich immer bringe. Ja, das ist schon irgendwie dann wirklich dann rauszugehen und sich zu überwinden und zu sagen, ey, ich will heute wirklich dann auch eine Session draus machen. Muss man sich natürlich dann auch gut vorher überlegen, wie man das Ganze macht, ne?
Ja, definitiv. Ich glaube, das, was du jetzt angesprochen hast mit physiologisch, ich glaube, damit meinst du eher den Schritt oder das Tempo, was du dann natürlich laufen kannst. Aber das Problem tritt dann natürlich erst auf, wenn du eine gewisse Zeit dich in diesem Intensitätsbereich letztendlich aufhältst und dann der Körper halt deutlich mehr arbeiten muss als bei kühleren Temperaturen, ne? Also einmal ist es ein höherer energetischer Aufwand natürlich für den Körper, das dann zu regulieren und sich runterzukühlen. Und dann hat man, was Lotte angesprochen hat, halt diesen ja, wahnsinnigen Flüssigkeitsverlust über den Schweiß, ne? Dass man eben sehr viel Flüssigkeit verliert und gleichzeitig aber auch ja, ganz viel Salze, ne? Die der Körper irgendwie verliert über den Schweiß. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich nach dem London-Marathon, den ersten Marathon, den ich gefinisht habe, dass ich im ganzen Gesicht überall ja, so Salz hängen hatte, ne, vom Schweiß.
Salzkruste.
Genau, richtig schön verkrustet und so, ne? Und ich weiß auch noch ganz genau, dass ich hinten raus an einer Stelle gab es so diese Lucozade, also so ein bisschen dieses Gatorade-Äquivalent, ja. Ne? Jetzt können wir alle Brands einmal nennen, damit wir keine ausschließen, aber nee, genau, gab es auf jeden Fall da so einen Stand. Und da weiß ich noch, dass ich da dann irgendwie auf die Idee gekommen bin, okay, das tut mir jetzt vielleicht ganz gut, weil das war schon so jenseits von Kilometer 30, 32 oder sowas. Und dann habe ich mir da so einen Sip reingezogen und das war wie so ein Boost, ne? Also da habe ich auf einmal mich so viel besser gefühlt und da dachte ich auch so, okay, krass, was das ausmachen kann, einfach dann nochmal zusätzlich irgendwie diese Elektrolyte auch zu haben, ne? Und ein bisschen Zucker noch dazu. Also das Thema dann, dass man sich auch anders versorgt, wenn man jetzt in der Hitze eine Belastung hat, ist, glaube ich, auch ganz entscheidend, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade du hast den Flüssigkeitsverlust angesprochen, aber auch die Salzverluste und genauso wie der Name schon sagt, also was wir primär über den Schweiß verlieren, ist halt Salz, also die Verbindung Natrium und Chlorid. Man denkt ja dann, oder ich glaube, es kursiert auch immer so dieses Jahr noch irgendwie Magnesium und Kalium und ganz viele andere Geschichten. Ja, die gehen auch verloren über den Schweiß, aber von den Mengen eben, ja, wenn man jetzt nicht 5-6 Stunden unterwegs ist, ist es vor allem Natrium und Chlorid, was man eben über Getränke auch irgendwo wieder zuführen sollte. Und was du ja auch schon gesagt hattest, so der Aspekt Kohlenhydrate, also ein bisschen Zucker, hilft tatsächlich dabei, auch das Wasser wieder aufzunehmen. Also dass der Körper so die Rehydrationsprozesse ja vollbringen kann. Da unterstützt eben so ein gewisser Anteil an Glucose in dem Getränk, eben dass die Flüssigkeit wieder dorthin hinkommt, wo sie überhaupt hin soll. Deswegen, ja, trinken auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt jetzt im Sommer und bei hohen Temperaturen. Ich weiß jetzt nicht, Max, hast du auch irgendwie Salzränder nach dem Training an der Haut oder bist du nicht so ein Salty Sweater?
Ja, ich bin nicht so ein Salty Sweater, nicht so ein Salty Guy wie der Johnny, muss ich ehrlich sein. Boah, ich Bei mir ist es einfach so, glaube ich, ich komme mit der Wärme halt einfach nicht so gut klar, weil bei mir ist es immer so, dass ich mich immer so ein bisschen akklimatisieren muss. Das heißt, es ist auch so ein bisschen in der Höhe bei mir so. Also wenn ich in die Höhe fahre zum Training, muss man sich natürlich auch akklimatisieren. Und genauso ist es auch für die Wärme. Und ich habe es natürlich auch da in meiner Erfahrung gemacht in Amerika, da, wo ich am College war, in Tulsa, Oklahoma, da kommst du natürlich aus dem deutschen Sommer, wo der natürlich so, ja, vor 20 und dann hast du mal eine Woche, die so 30 Grad ist oder maximal mal 35, vielleicht mal 36 Grad in Spitzen, aber dann hast du halt auch nur ein paar Tage davon in Deutschland und ich glaube, das ist genau der Punkt, da kommst du dann wirklich nach Tulsa und dann wirst du so wie eingefangen, so, dann merkst du so, oh mein Gott, das ist ja wirklich, also da sind es normalerweise so 30, 35 Grad und teilweise sogar 40 Grad am Tag mit 100% Luftfeuchtigkeit. Ja, das ist dann schon mal einfach eine andere Hausnummer. Und genau das ist, glaube ich, das, was in Deutschland so oder generell in Europa so den Unterschied ausmacht. So, ich hatte in Amerika tatsächlich eher weniger Probleme mit diesem Hitzelaufen oder mit den Hitzewettkämpfen oder auch mal da in der Wärme trainieren, einfach aus dem Grund, weil ich es Tag in, Tag out einfach immer gemacht habe. Und seitdem ich wieder so in Deutschland angekommen bin, ist es so, dann kommt die Hitzewelle und dann denke ich mir so, oh, jetzt ist alles gerade, jetzt crasht mein System gerade so. Dann habe ich natürlich genau diese Effekte, die die Hitze einfach mit sich bringt. Meine Herzfrequenz ist direkt 10 bis 20 Schläge höher teilweise. Also es ist wirklich teilweise in extremen Bereichen. Das liegt ja auch einfach daran, weil das Herz ja du einfach versucht zu kompensieren, weil das natürlich auch gar nicht gewöhnt ist, quasi diesen Ausgleich zu schaffen. Einfach weil, ja, wir brauchen ja mehr Schweißproduktion und das Blut braucht ja auch mehr Zirkulation etc. Und das kann der ganze Körper dann erstmal gar nicht realisieren, dass es erstmal so warm ist und der weiß gar nicht, was er machen soll. So, und das ist natürlich auch, glaube ich, das größte Problem, auch mit diesen Hitzephasen in Deutschland. Und das ist, glaube ich, auch, was ich für mich so herausgefunden habe, was eigentlich das Schlimmste ist. Deswegen, Lukas hat mir jetzt einen kleinen Chorsensor gegeben, deswegen probiere ich jetzt mal aus in nächster Zeit, ja, und mal so ein bisschen Hitzetraining zu machen. Mal gucken, ob das irgendwie mehr hilft, mich da ein bisschen besser zu akklimatisieren und dass ich nicht so eine Schocksituation habe.
Ja, nee, auf jeden Fall den Aspekt, den du jetzt gerade schon angeteasert hast, was so Hitzetraining oder Hitzeadaptation angeht, können wir vielleicht auch nochmal separat ein Thema mit aufmachen, weil das sind ja auch ja auf physiologischer Ebene Prozesse, die einem auch so was Trainingseffekte angeht, da nochmal weiterhelfen können oder einen besonderen Stellenwert haben. Und jetzt gerade aber nur nochmal auf so die Temperatur zurück, ist es ja auch so, dass man empfiehlt, wenn man weiß, okay, man hat irgendwie ein Rennen, was bei höheren Temperaturen stattfindet, dass man da wirklich so eine Phase vorher einbaut, die sollte schon so 2 Wochen eben sein, die der Körper dann auch braucht, um sich entsprechend anzupassen und um diese Prozesse ja, zu optimieren, die du eben angesprochen hast, ne? Also was brauchen wir überhaupt oder warum muss sich der Körper da anpassen? Das ist eben einmal so die Schweißproduktion. Oft denken wir so, boah, wir haben keine Lust auf Schwitzen, man fühlt sich irgendwie eklig, es läuft einem die Brühe runter, aber das ist ja eigentlich so der Schutzmechanismus des Körpers. Also das ist ja unheimlich wichtig, dass wir schwitzen, weil dadurch kühlt der Körper sich überhaupt ja runter, ne? Also die Temperatur steigt, das wird eben von verschiedenen Sensoren wahrgenommen und der Körper leitet dann ja bestimmte Prozesse ein, wie zum Beispiel, dass sich die Gefäße weitstellen, um einfach da schon mal über diese Erhöhung der Oberfläche einfach über die Blutgefäße Hitze abzugeben an die Umgebung und es kommt eben zu einer erhöhten Schweißrate, also so dieses, dass Flüssigkeit ja dann eben verdunstet und das hat auch nochmal einen Kühlungseffekt. Das heißt, so diese Schweißproduktion ist ultra wichtig, aber auch das muss erst optimiert werden und am Anfang finden wir das einfach nur ja nervig und ja irgendwie nicht so toll.
Ja, ich glaube, das Nervige daran ist einfach, dass es so immer so in so Wellen kommt, weil ich denke mir immer so, ja, wenn es jetzt den ganzen Sommer einfach heiß wäre, dann würde ich so sagen, so, ja, okay, dann finde ich mich irgendwie davon ab. Aber in Deutschland ist es ja so, oder in Europa ist es so, dass du immer mal so dann so Phasen hast, wo es dann so richtig knallt. So, und dann hast du plötzlich so amerikanische Verhältnisse und denkst dir so, ach nee, nicht schon wieder. Es ist irgendwie schon, ja, irgendwie ein bisschen, ja, nervig, kann man schon so sagen.
Ja, da hast du schon recht. Also vielleicht hat man dann auch gar nicht wirklich mehrere Wochen, in denen es so heiß ist, dass der Körper sich überhaupt anpassen kann, sondern wenn das so auf und ab geht, auch mit der Temperatur, dann ist es für den Körper nochmal irgendwie anstrengender. Man muss auch richtig aufpassen, dass man sich nicht erkältet, weil dann hat man nachts das Fenster irgendwie offen und ist auch dann schon wieder schwierig. Ich weiß nicht, was habt ihr so für Strategien, gerade in so Phasen, wenn es ums Training geht? Also was habt ihr da für euch vielleicht schon etabliert, um ja irgendwie das Training trotzdem effektiv gestalten zu können?
Ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt, den man vielleicht auch so ein bisschen unterschätzt im Sommer, gerade wenn die Temperaturen sehr drastisch auf einmal von einem Extrem ins andere irgendwie umschlagen und man nicht so richtig darauf vorbereitet ist, ist auf jeden Fall so der Schlaf, weil ich glaube, das ist das Erste, was viele Leute merken, dass sie irgendwie schlechter schlafen, weniger schlafen, dass es schwieriger fällt, irgendwie einzuschlafen. Und je schlechter natürlich dein Schlaf ist, desto schlechter ist irgendwie auch deine Erholung und desto schlechter fühlst du dich auch schon, bevor dein Training überhaupt losgeht. Gerade wenn du jetzt noch irgendwie zusätzlich zu deinem Training noch im Alltag eine hohe Belastung hast, kommt das nochmal on top. Und ist so einer meiner ersten Ansätze, dass ich schaue, dass die Schlafqualität irgendwie stimmt. Dass ich sehr viel irgendwie versuche, meine Wohnung, meinen Schlafbereich runterzukühlen, dass mein Schlafplatz am besten runtergekühlt ist, dass ich mich nicht zu viel im Bett auch aufhalte, weil das Bett ein Platz zum Schlafen ist. Das wäre jetzt nochmal eine extra Folge fast schon wert, in der wir uns um Schlafqualität irgendwie kümmern können. Aber ich finde das gerade nochmal wichtiger, wenn es irgendwie warm ist. Man kann sich natürlich auch hinstellen und da irgendwie so eine kleine Klimaanlage hinstellen oder was weiß ich. Ne? Das mache ich jetzt nicht. Da habe ich Glück, bei mir in der Bude wird es nicht so kalt. Aber das ist auf jeden Fall so der allererste Step, den ich versuche, ein bisschen anzupassen, würde ich sagen. Und dann sind so Sachen wie natürlich die Flüssigkeitszufuhr und irgendwie auch die Nutrition ganz entscheidend, würde ich sagen. Also, dass man schaut, dass man eben so Elektrolyte, Salze irgendwie aufnimmt während einer Tempobelastung auf jeden Fall. Und natürlich auch viel Wasser und den Körper auch vielleicht darüber hinaus nochmal kühlt. Also wenn ich da eine Session habe, ihr habt das jetzt ja ein paar Mal mitbekommen, habe ich da meistens so 3-4 verschiedene Flaschen stehen mit jeweils einmal extra Elektrolyten, einmal einem Carb-Getränk, einmal Wasser, dann vielleicht noch eine Wasserflasche, wo ich mir einfach nur alles über den Kopf kippe. So, ja. Ne? Dann stellt unser Coach ja manchmal noch den Rasensprenkler auf und da können wir durchrennen. Das hilft natürlich auch, aber ja, je mehr du von diesen Maßnahmen ergreifen kannst, desto besser. Und da sollte man auf jeden Fall ein bisschen drauf gucken. Also das Mindeste ist, dass man natürlich genug trinkt und irgendwie die Flüssigkeit wieder aufnimmt und sich selber ein bisschen runterkühlt. Und man sollte natürlich nach Möglichkeit vielleicht auch keine schwarzen Sachen anziehen, beispielsweise, ne, was auch nochmal ein bisschen extra warm sein kann. Also irgendwie weiße, leichte Sachen irgendwie anziehen. Da achte ich dann schon auch sogar ein bisschen drauf. Und wenn es geht für, sag ich mal, die Dauerläufe, längeren Läufe, möglichst viel halt auch im Schatten zu laufen. Dass man jetzt nicht bewusst jetzt eine Route wählt, wo man vielleicht auch mehr im Wald läuft, unter den Bäumen läuft, wo es halt wirklich deutlich angenehmer und kühler ist. Und dass man sich auch im Alltag irgendwie im tagsüber, wenn es sich vermeiden lässt, nicht zu viel draußen in der Sonne auffällt. Also das wären so meine Strategien.
Ja. Ja, zusätzlich kannst du vielleicht einfach noch, ich meine, wir haben das Glück in Köln, dass wir so coole Wasserspender haben, teilweise. Und es könnten mehr sein. Ne?
Ja,
so
eigentlich ist es eher ein Problem, weil wir haben eigentlich viel zu wenige. Ja, also, aber man kann die Route natürlich danach planen, dass man immer mal wieder an welchen vorbeikommt, an den wenigen, die es gibt.
Ja. Genau, ja, also wir können uns glücklich schätzen, dass wir überhaupt welche haben. Ne? Also Ich kenne das aus den USA so, dass gefühlt an jeder dritten Ecke ein Wasserspender ist. Also wenn du da die Straße runterläufst, da genau. sind super viele.
Ja, die Amis kriegen ja immer viel Shit für ihre Infrastruktur, was so die öffentlichen Verkehrsmittel angeht. Aber man muss sagen, das ist eine Sache, die Wasserspender, ich glaube, das haben wir alle erlebt.
Ja.
Wasserspender und öffentliche Toiletten.
Ich wollte gerade sagen, die Toiletten, die hätten wir fast vergessen.
Ja, das wäre schon schön, wenn man das in Deutschland auch hätte. Also das ist schon deutlich, deutlich besser in den USA.
Ja, auf jeden Fall. Da sind sie uns auf jeden Fall ein Stückchen voraus. Das muss man sagen. Im Film nicht, aber in dem auf jeden Fall. Weil wir haben das natürlich auch jetzt in den letzten Jahren im Sommer immer so ein bisschen dann auch so geplant, dass wir halt im Grüngürtel hier in Köln, um das zu erklären, das ist quasi eigentlich so der größte Stadtwald in Köln. Der zieht sich dann so 10 bis 20 Kilometer um Köln herum und wir haben dann immer quasi so unsere Dauerläufe so geplant, dass wir halt quasi auf jeden Fall einmal an dem Wasserspender vorbeikommen. Haben das dann halt vorher abgesprochen und haben dann quasi geguckt, wir wollen so bei Kilometer 10 von unseren 25 wollen wir da schon einmal vorbeikommen und einfach mal ein bisschen was trinken zu unserem Gel, das wir nehmen.
Seid ihr schon mal mit einer Wasserweste oder so gelaufen?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe schon mal irgendwie so eine kleine Flasche in der Hand mit dabei gehabt. Das waren aber dann maximal 0,5 Liter, die ich dabei hatte. Aber so eine Weste, also so eine Weste, mit der man irgendwie trinken kann oder Getränke transportieren kann, tatsächlich noch nicht. Hattest du, Max?
So nee, schon mal? Also Laufweste und ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Ich packe dann immer ich habe das Coole, dass meine Laufhosen teilweise so coole Taschen haben, also immer so kleine Taschen an den Seiten, da kann ich alles reinpacken. Und ja, dadurch, dass wir diese Wasserspender haben.
Aber da packst du ja keine Flüssigkeit rein, ne?
Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Also da packe ich halt dann meine, aber dafür laufe ich auch gefühlt nicht lang genug, habe ich so das Gefühl. Und wenn wir halt im Sommer laufen, dann, ja, wie gesagt, Wasserspender, ne? Also dann versuchen wir ja immer so eigentlich die Route zu planen, dass wir sagen, okay, wir wollen einmal stoppen, um Wasser zu trinken oder irgendwie sowas zu machen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch hilfreich.
Das sollte man vielleicht dazu sagen, dass wenn wir unsere Langläufe machen, dadurch, dass wir natürlich ein bisschen zügiger laufen als jetzt vielleicht der Durchschnittsläufer, dass wir natürlich nicht so lange unterwegs sind, selbst wenn wir jetzt 30 Kilometer laufen oder so oder 35, dann ja, sind wir immer noch weit weg von so 3-4 Stunden läufen, die aber vielleicht jemand, der auf einen entsprechenden Marathon irgendwie trainiert, die der vielleicht dann machen muss, ne, einfach um sich auf diese Belastungszeit vorzubereiten. Und da finde ich es dann wieder eigentlich ganz schlau, das Wasser mitzunehmen, wenn es nicht anders geht.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Und ich habe da auch eine kleine Anekdote zu, weil ich habe das tatsächlich mal gemacht. Ich hatte nämlich in den USA mir mal so einen Wassergürtel gekauft. So ein Gürtel für die Hüfte, ne? Und dann waren da hinten so kleine, so drei Wasserflaschen drin, so geformt, dass die halt dann so, ne, dass die halt jetzt hier nicht irgendwie stören oder so. Voll gemacht und dann bin ich immer leichter geworden mit fortlaufender Dauer, weil ich immer nochmal, und du kannst natürlich auch was Neues reinfüllen, ne? Also wenn du jetzt in irgendeinem Wasserspender vorbeikommst, kannst du das auch wieder auffüllen. Muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Also es gibt sicherlich auch mittlerweile ein bisschen smartere Lösungen, aber wenn ich so dran zurückdenke, war das eigentlich gar nicht so dumm. Also damals war noch gar nichts mit irgendwie Gel oder sowas, ne? Aber dass ich da Wasser zwischendurch mal zur Verfügung hatte, sei es, um es einfach mal über den Körper drüber zu schütten oder um meine Teammates damit abzuspritzen so, dafür war es schon gut, also muss ich sagen.
Das sieht ja ähnlich mit den Teammates abspritzen.
Nee, so was macht der Johnny
ja,
noch nicht.
Niemals, ne, niemals. ja, aber was ich auch vielleicht auch noch ganz cool finde, was ich auch immer relativ oft mache, ich versuche mir eigentlich immer eine Kappe aufzusetzen. Das habe ich jetzt gelernt in den letzten Jahren vom großen Johnny Dahlke, der immer...
Ich mache das auch nur aus Hitze...
Nicht des Deals wegen.
Nein. Es könnte auch sein wegen deinen...
Damit hat das am allerwenigsten zu tun.
Ach so, wegen
den meinen Haaren. Mit meinen Haaren hat
es... Gar nichts.
Ich habe ganz volles, dichtes Haar. Ja.
Die sind alle neidisch.
Zumindest versuche ich mir immer eine Kappe eigentlich dann aufzusetzen und eine Sonnenbrille. Einfach aus dem Grund, weil du kannst die Kappe einfach ins Wasser eintauchen und das ist dann einfach auch nochmal eine Kühlung von oben. Kann man natürlich dann auch mit einem Eistuch machen, wenn man das möchte. Das kann man sich natürlich dann auch in den Nacken legen. Aber ja, das ist natürlich jetzt auch das Extrem und würde ich eher für einen Wettkampf nehmen. Ja. Aber das, was ich cool finde, ist die Sonnenbrille. Das unterschätzen viele Leute, weil das natürlich auch einfach ein Stress für deine Augen ist, wenn du immer in die Sonne guckst und du blinzelst immer so. Das ist natürlich irgendwie dann auch extra nochmal ein Stressor, der eine Rolle spielt, vor einem Rennen oder sowas. Ist es gar nicht so schlecht, einfach mal eine Sonnenbrille anzuziehen und sich so ein bisschen so den Augen Entspannung zu geben. Und ich glaube, ja, das ist einfach ein cooler Faktor und kann dir natürlich auch so ein bisschen so vielleicht im psychologischen Sinne so einen mentalen Aspekt geben, wo du dir so nachdenkst, so, ja, okay, die Sonne ist gar nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Genau.
Ja, ich glaube, das ist einfach auch, du versuchst ja gerade jetzt in so einer Wettkampfbelastung oder auch in einer harten Trainingsbelastung, eigentlich versuchst du ja trotz der harten körperlichen Belastung so entspannt wie möglich zu bleiben in diesem Schritt, den du läufst, ne? Und ich glaube, dass es schon ein kleiner Faktor sein kann, wenn du diese kleine zusätzliche Anstrengung nicht hast, so arg blinzeln zu müssen. Ich glaube, das ist ganz real. Also wenn du jetzt einen Marathon läufst und du hast wirklich ein Hitzerennen, dann kann das über 2-3 Stunden oder sowas, kann das schon echt einen Unterschied machen, glaube ich.
Ja, und einfach auch entspannen, ne? Einfach so ein bisschen, auch mental entspannen, glaube ich. Das ist ein cooler Faktor auf jeden Fall.
Ja, vor allen Dingen ein Coolness-Faktor, ne?
Also ja, klar, auch, ja, klar, schnelle Brille ist immer gut.
Coolness im doppelten Deutungssinn, ja.
Ja. Nee, was mir noch einfällt jetzt, Stichwort Sonnenbrille, ist natürlich auch, wenn du eine heiße, trockene Luft hast und es vielleicht auch so ein bisschen windig ist, dann kann das natürlich auch nochmal helfen, weil irgendwann die Augen vielleicht so ein bisschen anfangen zu brennen, wenn du da so die Schleimhäute mit austrocknest und dann jetzt mal unabhängig von der UV-Strahlung, die du dann deinen Augen vielleicht nicht aussetzt, wenn du eine entsprechende Sonnenbrille auf hast, hast du da nochmal so eine Schutzfunktion, die dir ganz gut tut und dass die Augen da nicht so anfangen zu brennen, also auch ganz angenehm.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt natürlich die Frage dann, ja, wie steuere ich dann so ein bisschen meine Paces? Also laufe ich dann einfach weiter und laufe die gleichen Paces wie normalerweise? Also ich kann euch dazu sagen, bei mir ist es nicht der Fall. Ich habe es auf den harten Weg die letzten Jahre kennengelernt, dass ich da auf jeden Fall anpassen muss. Und ein Tool, das ich da oder ein Erweiterungsstück meines Trainings, das ich da nutze, ist auf jeden Fall die Pulsuhr, also oder einfach der Pulsmesser, den ich mir an den Arm packe und oder an die Brust, je nachdem, was ihr habt. Und dann kann ich halt einfach anpassen. Genau, was ich dann halt an Paces laufe und gucke ich halt, ja okay, was laufe ich vielleicht bei 15 Grad und grauem Himmel und perfekten Bedingungen fürs Laufen, was habe ich da für eine Herzfrequenz und das versuche ich dann irgendwie so ein bisschen zu mimiken und dann in einem ähnlichen Bereich zu laufen. Ich habe tatsächlich in den letzten Jahren auch durch einen Athleten, den ich coache, kennengelernt, die App Meteo Pace. Die ist ganz cool, die kann man dann für so große Marathons oder große Laufevents nutzen, dann kannst du dir irgendwie einmalig das Event kaufen und dann schlägt er dir teilweise sogar mit Wind angepasst und Wärme angepasst und allem Pipapo schlägt er dir an, wie du am besten deine Zielzeit ausarbeitest. Und das finde ich schon eigentlich ein ganz cooles Tool, besonders wenn man dann so viel da reingesteckt hat in den Marathon und das Marathontraining, dass man natürlich am Wettkampftag dann auch einfach ultra geknickt sein kann, wenn man das dann irgendwie nicht erreicht. Und da kann die App auf jeden Fall richtig helpful sein, muss ich sagen. Also ich habe sie jetzt in Berlin beim Halbmarathon das erste Mal getestet, wo ich da Pace gemacht habe. Und es war sehr akkurat. Also es hat mir wirklich auch sehr geholfen, auch als Pacemaker. So, deswegen, ja.
Kann das auf jeden Fall hilfreich sein. Nee, sehr gut. Also mache ich grundsätzlich auch so, dass ich halt den Puls so ein bisschen im Blick behalte, aber natürlich auch das Gefühl. Also auch wenn der Puls dann in einem vergleichbaren Bereich ist und ich mich aber ansonsten nicht so super fühle, dann also längere Läufe vielleicht einfach splitten, dass man sagt, okay, man hat, wenn man so das Privileg hat, irgendwie morgens und abends ein paar Stunden zu haben, vielleicht morgens ganz früh, wenn es noch nicht so warm ist, und dann den zweiten Teil des Laufs eben abends in den Abendstunden zu absolvieren, dann hat man da auch nochmal so den Vorteil, dass man eben nicht so lange am Stück läuft und den Körper da ein bisschen entlastet und also muss sich da der Hitze nicht so sehr aussetzen.
Ja, definitiv. Ich würde mich da anschließen auf jeden Fall bei euren Herangehensweisen und würde vielleicht noch hinzufügen, dass ich mich, wenn ich jetzt an einen Wettkampf denke oder an eine harte Trainingsbelastung, dass ich mich da erstmal so ein bisschen rantasten würde an die Pace. Also was auch immer ich mir ursprünglich vorgenommen hätte oder habe für die jeweilige Belastung, ne, was jetzt mein Plan gewesen ist bei guten Bedingungen, das würde ich halt erstmal ja ein bisschen defensiver gerade am Anfang gestalten, weil du willst natürlich nicht, dass du über diesen ja harten Belastungspunkt hinauskommst direkt am Anfang schon, weil dann gibt's kein Zurück mehr, sage ich mal.
Ja.
Und deswegen habe ich vor allem jetzt auch in den letzten Wettkämpfen, die ich gemacht habe, die ganz gut gelaufen sind bei Hitze, hatte ich eigentlich immer die Herangehensweise, dass ich am Anfang ziemlich defensiv gelaufen bin.
Okay.
Und dann ging es aber auch. Ja. Dann konnte ich sogar hinten raus teilweise sogar noch mal ein bisschen beschleunigen, obwohl es halt eben so warm war, was früher undenkbar gewesen wäre. Früher der Klassiker war eigentlich, okay, ich laufe genauso schnell los wie im Idealfall und breche dann hinten raus ein und dann gehen alle Lichter aus, sozusagen. Das ist natürlich der absolute Worst Case, also das würde ich jedem nahelegen, das nicht zu tun und dann auch den Stolz ein bisschen wegzulassen, weil auch wenn man gut trainiert hat und sich ein attraktives Ziel gesetzt hat und man hat monatelang jetzt vielleicht auf dem Marathon beispielsweise trainiert oder es gibt ja noch längere Geschichten, ne, irgendwie ein Ironman oder sowas und du bist wirklich, hast wirklich da geknechtet, deinen Körper da durchgedrillt durch das Training. Und muss dann halt aber damit leben am Wettkampftag, dass es dann vielleicht 30 Grad sind.
Boah.
Und klar, kannst du dann nicht erwarten, dass du deine Traumzeit erreichst. Ne? Da musst du dich halt einfach ein bisschen davon verabschieden. Genau das gleiche Problem haben die Profis auch. Letztes Jahr Berlin-Marathon ist das beste Beispiel. Wir haben es vorhin ganz gut angesprochen. Da gab es den einen oder anderen auch deutschen Läufer. Da geht es um irgendwelche Normen, da geht es um Kaderzeiten, da geht es um ja, viel Kohle für die Profis teilweise auch. Und selbst die müssen dann irgendwie damit leben, dass es halt an dem Tag einfach wahrscheinlich nicht möglich ist, schnell zu laufen. Ne? Du kannst das Wetter halt nicht verändern, aber du kannst halt mit den Strategien, wir haben ja ein paar davon jetzt auch schon angesprochen, kannst du es zumindest, sage ich mal, die Verlangsamung in Grenzen halten. Und ich glaube, das ist vielleicht den Ansatz, den man wählen sollte, dass man eben die Verlangsamung ein bisschen einschränkt und ja seinen Körper da nicht überlastet. Weil was wir halt auch sehen, ganz oft sehen bei Hitzerennen, sind DNFs und nicht so schöne DNFs, also dass Leute gar nicht im Ziel ankommen und das ist natürlich nochmal schlechter als einfach nur eine schlechte Zeit, ne? Das wollen wir natürlich gar nicht.
Ja, nee, das stimmt total und ist natürlich auch so die Frage oder gerade wenn es ums Flüssigkeitsmanagement geht, so warum habe ich überhaupt gerade bei so langen Distanzen dann irgendwie den Leistungseinbußen, ist natürlich einfach so, dass man sagt, man sieht so Einbußen der Leistungsfähigkeit ab einem Flüssigkeitsverlust von 2% des Körpergewichts und wenn man sich mal überlegt, okay, was ist so eine Schweißrate oder wie viel Schweiß verliert man überhaupt durchschnittlich in einer Stunde, dann ist das klar, das ist individuell, aber man schwankt da so zwischen einem halben bis zu 2,5 Liter pro Stunde und wenn man das mal hochrechnet und man hat jemanden, weiß nicht, der Person, die wiegt 70 Kilogramm und die hat eine Schweißrate von ungefähr einem Liter oder so, dann bist du da in einer Stunde eigentlich schon bei nennenswerten Verlusten. Das heißt, wenn du halt nichts zuführst und da nicht drauf achtest, dann ja, kannst du dich nicht so gut konzentrieren. Die Muskelfunktion ist irgendwo eingeschränkt durch die Flüssigkeitsverluste. Das heißt, du gerade bei Marathon, Halbmarathon kann es schon wichtig sein oder nee, kann es nicht wichtig sein, ist es wichtig, eine Strategie auch zu haben. Also wann verpflege ich mich und wie verpflege ich mich, um da eben genau den Körper bestmöglich zu versorgen und wie du gesagt hast, so die Verlangsamung eben rauszuzögern.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das Besondere auch so ein bisschen am Laufen ist, dass diese Hydration einfach auch nicht so easy ist, muss man mal ehrlich sein. Also ich glaube, viele von euch Läufern da draußen und Läuferinnen, denen fällt es schon schwer am Anfang, sich dann auch so richtig zu fuelen. Ich meine, Johnny, du hast es am eigenen Leibe so ein bisschen erlebt bei deinem ersten Köln-Marathon. Das ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn du auf dem Rad sitzt. Ich glaube, das unterschätzen viele Leute einfach. Da sind einfach zwei Riesenpunkte, die natürlich da eine große Rolle spielen. Erstmal, du hast nicht so einen extremen Fahrtwind wie beim Fahrradfahren, beim Laufen. Du läufst einfach nicht so schnell. Ich meine, klar, du läufst 20 bis km/h so am Ende des Tages. Es ist trotzdem flott, aber es ist nicht die Geschwindigkeiten, die du beim Radfahren hast. Du hast keine
Abfahrten. Keine 50, ne.
Genau, du hast keine Abfahrten, du fährst nicht runter und dazu ist noch der Asphalt, der ultra heiß ist, ne? Und das merkst du natürlich dann auch durch die Schuhe teilweise. Also ich kann mich erinnern, ich hätte mal jetzt zu rennen, dann habe ich durch die Schuhe dann die Wärme gemerkt. Also das ist wirklich, und das ist natürlich einfach ein gravierender Punkt, wo man natürlich dann auch seine Hydration einfach anpassen muss. Und ja, du kannst ja gerne mal aus deiner eigenen Erfahrung so ein bisschen erzählen, dass es schon schwierig ist, auch so ein Gel auch mal runterzuschlucken bei Kilometer 35. Und deswegen natürlich ist es natürlich auch super cool, wenn man einfach die Laufzeit auch mal trainiert und damit auch die Geleinnahme kombiniert. Das heißt, sage ich jetzt mal, dein Ziel ist es, sub 3 Stunden zu laufen, dann machst du deinen Longrun am besten mal so in 2 Stunden 59 und versuchst, die gleiche Anzahl an Gelen einzunehmen oder versucht dir irgendwie Flaschen hinzustellen oder am besten hast natürlich jemand auf dem Fahrrad dabei, der dir da quasi die Flaschen anreißt mit der jeweiligen Hydration, die du brauchst oder möchtest. Aber erzähl doch mal, wie das bei dir so war, weil ich meine, du hast natürlich so ein bisschen das ganze Leid mal durchgespielt auf dem harten Wege. Genau.
Also ja, wenn wir jetzt ganz konkret, also wenn ich jetzt da mal dran zurückdenke an den Köln-Marathon, dann ist sehr, sehr offensichtlich für mich jetzt im Nachhinein, woran es gelegen hat, nämlich genau an den Punkten, die wir gerade besprochen haben.
Ja, woran hat es gelegen?
An der Flüssigkeitszufuhr einmal, also da kann ich eine ganze Reihe von Dingen aufzählen, die jetzt da nicht gut gelaufen sind für so einen Tag. Also das allererste, ich bin nicht von meiner Zielpace abgewichen. Das war der erste große Fehler, den ich gemacht habe. Und das ist eigentlich nochmal extra dumm, das beim Marathon zu machen, weil man sehr viel Zeit hat, um zu reagieren auf die verschiedenen Paces. Ne? Also es ist nicht so, dass du wie bei einer Mittelstreckendistanz, dass du irgendwie aus Versehen da mitschwimmst und ne, du hast schon sehr viel Kontrolle über deine Pace und du checkst das auch unterwegs sehr viel. Und ich habe sehr bewusst entschieden, nicht langsamer zu werden. Ah. Was natürlich ein Fehler ist, ne? Wenn es irgendwie dann hinten raus 25, 26, 27 Grad sind. Genau, dann bin ich trotzdem irgendwie mit den Pacemakern mit und war dann irgendwann nur noch mit den Pacemakern alleine. Und der Klassiker ist dann natürlich eingetreten, so bei 28, 29, 30 Kilometern fing es an, mir nicht mehr ganz so gut zu gehen. Dann hatte ich keine Kopfbedeckung an. Das hört sich jetzt sehr simpel an, aber ganz kurze Haare, im Prinzip Glatze, war die Frisur. So,
war die Frisur.
Und das, ja, so banal wie es klingt, ich glaube, alleine, wenn ich eine Kopfbedeckung angehabt hätte, eine Mütze, die ein bisschen Schatten spendet, die man vielleicht dann auch nochmal nass machen kann, die ein bisschen länger nass bleibt, fühlt dann auch schon mal noch mal ein bisschen extra. Immerhin hatte ich eine Sonnenbrille an. Das hatte ich dann schon. Aber ja, hätte auf jeden Fall eine Kopfbedeckung auf jeden Fall anziehen müssen. Und genau, dann habe ich natürlich auch zu wenig getrunken insgesamt. Ich weiß es jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie viel oder wenig ich getrunken habe. Aber wenn du jetzt davon ausgehst, ich weiß es jetzt selber gar nicht genau. Ich habe noch nie so einen Schweißtest gemacht, wo du rausfinden kannst, okay, wie viel Flüssigkeit verliere ich, wie viel Nährstoffe verliere ich und so weiter und so fort. Aber ich werde mit Sicherheit nicht bei 1 Liter Flüssigkeitsaufnahme pro Stunde gewesen sein.
Ja.
Auf gar keinen Fall. Und das hätte es mindestens sein müssen. Wenn ich jetzt mal von 8 Verpflegungsstationen ausgehe, die wir dann so haben, ne? Und wir haben ja Eigenverpflegung und ich habe eigene Getränke abgegeben. Und jedes Getränk hatte so ungefähr 0,3 Liter, würde ich sagen.
Okay,
ne? Ja. Und dann, wenn ich die alle leer getrunken hätte, was total unrealistisch ist, das macht auch niemand. Ne?
Dass man kriegst die, du auch nicht hin.
Was ist schwierig, ne? Oder du machst die halt nicht ganz voll, ne? Und sagst dann, okay, ich trinke die dann aber aus und weiß dann genau, wie viel ich getrunken habe. Ja. Das ist vielleicht eigentlich sogar der schlauere Weg, den ich dann nachher auch mal eher gewählt habe. Aber ja, gehen wir mal vielleicht von 200 Milliliter pro Station aus, ne? Dann sind wir bei 1,6 Litern. Selbst das wäre ja noch relativ wenig, würde ich sagen,
genau,
an Flüssigkeitsaufnahme. Ja. Aber da war ich halt auch nicht, ne? Okay, weil ich habe also an ein paar Stationen, ich weiß gar nicht, ob ich an ein, zwei Stationen gar nichts getrunken habe. Ja, aber es war auf jeden Fall zu wenig.
Ja.
Und da würde ich mich auf jeden Fall, also das kann ich auch jedem raten, das zu trainieren, also die Flüssigkeitsaufnahme. Und wenn du keine Eigenverpflegung hast, was ja der Normalfall ist für die meisten Marathonläufer, im Zweifel des Falles musst du halt vielleicht einfach kurz deutlich langsamer laufen oder vielleicht auch mal stehen bleiben und dafür einen extra Becher Wasser trinken. Ich glaube, das bringt dir aufs gesamte Rennen gesehen mehr als die Geschwindigkeit, die du verlierst, ne? Also ich will jetzt nicht damit anregen, dass 500 Leute in Berlin beim Marathon an der Getränkestation anhalten und den ganzen Verkehr aufhalten. Das will ich natürlich nicht. Aber von der Idee her, ne? Also von der Wertigkeit her, wie wichtig das ist, dass man die Flüssigkeit reinbekommt, würde ich schon sagen, okay, da lohnt sich vielleicht auch mal. Dann bei den Profis sieht man das manchmal, wenn die Station verpassen. Und manche machen das sogar. Die laufen kurz noch so zurück um das aufzunehmen, ne? Und ich würde sagen, ich kann das total nachvollziehen, nach dieser Erfahrung, ne, vom Köln-Marathon.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, der dazu ist, ne? Also man sollte auch versuchen, dann, ich meine, wir gehen ja in Einheiten, wo du dann halt wirklich auch richtig krachen gehen kannst, ne? Also da, also das ist wirklich so ein Bereich. Also ich habe das persönlich nur bislang beim Radfahren erlebt, noch nie so richtig beim Laufen, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin komplett leer. Und ich glaube, das fängt einfach erst an bei Einheiten über 90 Minuten, ne? Und da ist es dann natürlich auch super wichtig, dass du nicht nur Wasser trinkst, ne? Also hast du ja eben gesagt mit dem Lucozade, dass du da beim London-Marathon hattest, da ist es einfach super wichtig, dann halt auch Elektrolyte nachzufüllen, weil die sind am Ende des Tages die Flüssigkeiten beziehungsweise auch die zuckerhaltigen Getränke, die dir irgendwie helfen können. Teilweise, die Leute nehmen ja teilweise Cola, einfach weil ihnen das hilft. Das ist natürlich auch ein bisschen persönliche Präferenz, ne?
Glaube ich, gibt es einen, wer war das nochmal, ein bekannter Marathonläufer, der so Cola trinkt ohne Kohlensäure?
Ja, ja.
Wer war das nochmal?
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall ein Ding, ne? Also, dass man dann einfach irgendein Getränk zu sich nimmt, was man gerne trinkt.
Ja, also ich sag mal, am besten ist natürlich, wenn man da vorher eine Strategie im Training auch schon entwickelt, also was jetzt auch so Schweißverluste angeht, das kann man näherungsweise auch mal bestimmen, indem man sich vor einem langen Lauf und nach einem langen Lauf einfach mal wiegt. Und dann muss man schon natürlich mit einberechnen, okay, wenn man während des Laufs was getrunken hat, wie viel war das? Und am besten währenddessen nicht auf Toilette gehen. Aber dann hat man so eine ungefähre Richtung, okay, ich war so und so viele Stunden unterwegs und mein Gewicht ist hinterher halt so und so viel geringer als vorher. Das heißt, man kann da so einen Durchschnittswert schon mal haben, wie viel pro Stunde man verliert. Und letztendlich ist es schwierig oder ist auch nicht primär das Ziel, genau bei Null wieder rauszukommen, also dass du über den Lauf komplett alles wieder an Flüssigkeit zuführst. Es sollte auf keinen Fall mehr werden, also zu viel trinken wollen wir auch nicht. Aber du kannst halt schauen, dass deine Verluste unter 2% bleiben. Und das ist halt so ein bisschen Feintuning, was man dann im Rennen auch anwenden sollte und eben vorher einmal erprobt hat. Wie regelmäßig sollte ich trinken und wie viel brauche ich individuell, um eben quasi nicht zu viel, aber auch unterhalb dieser 2% irgendwo zu bleiben.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht, wenn man dann auch irgendwie so die Wahl der, ich meine, es gibt ja teilweise sogar von Herstellern auch Eisgele. Das heißt, man kann dann auch so ein bisschen vielleicht gegensteuern mit so einem Gel, das vielleicht ganz kühl ist oder gekühlt ist. Das ist natürlich auch nochmal ein extra Faktor, den man vielleicht nutzen kann für sich selbst, wenn das bei einem gut funktioniert. Das ist natürlich auch so ein bisschen so die Wahrnehmung von einem selbst, ne? Also alleine, wenn man schon was Süßes, ich habe schon immer das Gefühl, wenn ich nur was Süßes in meinen Mund lege oder nur in was Süßes in meinem Mund habe oder das nur einfach den Mund quasi so ein bisschen bestäube.
Biene von innen.
Genau, bisschen rein mache in den Mund. Dann habe ich schon das Gefühl, okay, ja, das gibt mir jetzt irgendwie nochmal einen Boost, ne? Und ich glaube, das ist erstmal wichtig. Und ich meine, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Taktiken, wie man das am besten zu sich nimmt, etc. Und ja, ich meine, ja, besonders die Temperatur der Getränke können halt auch einfach ein Gamechanger sein. Also auf jeden Fall können die einen Unterschied ausmachen.
Ja, was du da ansprichst, ist einfach, also jetzt zum Beispiel dieses Mouth-Rinsing ist ja auch wissenschaftlich irgendwo fundiert, ne? Also, dass wenn du eine Kohlenhydratlösung einen gewissen Zeitraum im Mund so hin und her spülst, du hast einfach Rezeptoren, die dann das quasi wahrnehmen und dadurch hast du schon eine Wirkung auf dein zentrales Nervensystem, dass das quasi detektiert, okay, da kommt jetzt Energie nach und dadurch kannst du sogar Leistungsbenefits letztendlich haben, ohne dass du das runterschlucken musst oder dass das quasi schon so weit verdaut werden muss, um irgendwo Energie bereitzustellen. Und in die Richtung, also so Rezeptoren hast du an verschiedenen Stellen in deinem Gastrointestinaltrakt. Das heißt, auch so ein kühles Gel hat irgendwo einen Effekt, weil dein Körper dann eben da diese Temperatur wahrnimmt. Genau, und das eben auch nochmal einfach Wärme aufnimmt und hilft, die Kernkörpertemperatur zu regulieren.
Ja, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist auch eine Eisweste tragen, muss ich sagen, vor einem Rennen.
Machst du in deiner Freizeit dann?
Ja, mache ich ganz gerne in meiner Freizeit, weil ich es so geil finde, wenn es so richtig schön kalt ist.
Ja.
Um ehrlich zu sein, denkt man sich erstmal so, wenn man das Ding anhat, bin ich eigentlich bescheuert, mit so einer Weste rumzulaufen bei 30 Grad, aber tatsächlich die Körperkerntemperatur oder generell die Körpertemperatur einfach runter zu regulieren und so ein bisschen ja, kühler an der Startlinie zu stehen, kann einfach einen riesen Unterschied machen. Ja. Und ich glaube, das unterschätzen viele Leute, die denken dann so, ja, das ist nur in deinem Kopf, aber ganz ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass es in deinem Kopf ist. Das ist auf jeden Fall wissenschaftlich belegt, dass wenn man eine Eisweste trägt, dass man natürlich erstmal seinen Körper runterreguliert und seine Körperkerntemperatur auch runterreguliert.
Ja. Ja, definitiv. Und vor allem auch vor der Belastung, dass man das machen kann, ne? Gerade auch so vor einem Wettkampf, ist das schon sehr effektiv. Was es auch gibt, sind diese Mützen, wo du dir oben so Eis reintun kannst, ne? Mhm. Oder so nasse Schwämme oder sowas.
Ja, oder das Stirnband, weißt
genau,
du.
Genau, das Stirnband gibt es auch, ne? Das, ja, je mehr du halt, je schneller du läufst, du machst es vorher ein bisschen feucht und je schneller du läufst, desto mehr kühlt es irgendwie. Haben wir auch schon ein paar Mal gesehen, auch beim einen oder anderen Profi. Vielleicht noch eine interessante Anekdote dazu. Ich habe mich zu dem Thema, als ich damals beim Europacup gelaufen bin, über 10.000 Meter, da war es auch sehr, sehr warm und wir hatten als Verbandsarzt den Paul Schmidt-Hellinger dabei und der ist sehr, sehr deep im Hitzetraining. Den können wir vielleicht auch mal für den Podcast gewinnen, dass er mal so ein bisschen darüber quatscht. Er hat auf jeden Fall sehr viele Anekdoten dazu, hat auch mal selber, hat er irgendwie so den Barbados-Marathon gemacht. Und wie ihr euch vorstellen könnt, da ist ja das Wetter auch nicht so ganz Marathon-like. Also da hast du auch eine schöne Hitzebelastung. Und der hat erzählt, dass es wohl so ist, dass du, wenn du das wirklich effektiv machen willst, mit der Kühlung vor dem Wettkampf, dass das Ziel eigentlich sein muss, dass du, wenn du an der Startlinie stehst, dass du eigentlich frierst. Also dass du eigentlich am Frösteln bist.
Echt?
Dass es so extrem ist.
Ja. Tatsächlich finde ich das persönlich auch ziemlich nice, weil im Winter zum Beispiel, können viele Leute nicht verstehen, aber ich laufe immer kurz, das ist mir eigentlich relativ egal und ich mag es wirklich an der Startlinie zu stehen und ich friere. Ja. Also ich habe
bei mir ist es auch so.
Ja, also das ist wirklich eigentlich mein Traum. Also es hört sich bescheuert an, aber es ist tatsächlich die Wahrheit.
Ich kann das total nachvollziehen, bei mir ist es genauso.
Weil Johnny und ich sind da, glaube ich, relativ ähnlich. Uns taugen die Winterrennen immer am meisten. Wir stehen da an der Startlinie und kurz und die Leute denken so, haben die Ember eigentlich beide einen Knall? Und mein bestes Beispiel ist so ein Lauf bei mir in der Aachener Region, in meiner Heimat, der Aachener Winterlauf. Und da kannst du eigentlich immer drauf setzen, dass es da so 2 bis 10 Grad maximal sind. Und da stehst du wirklich an der Startlinie da oben, das ist so ein Punkt-zu-Punkt-Rennen, da geht es von der Eifel runter nach Aachen und da stehe ich oben an der Startlinie und da friere ich mir immer einen Ast ab, weil du musst deine Klamotten dann abgeben, die haben so einen Service, der dann die Klamotten runterbringt, da stehe ich wirklich an der Startlinie und friere, da sehe ich die Gänsehaut, aber da weiß ich schon, ja okay, jetzt geht es gleich richtig ab. Das ist einfach so, ja, das hatte ich dieses Jahr zum Beispiel auch beim Bayerlauf, ja, wo ich dann einfach gemerkt habe, so ja, boah, vorm Rennen, mir ist arschkalt. So, okay. Und tatsächlich finde ich das persönlich sehr, sehr, sehr nice. Und das ist so meine persönliche Eisweste, ist quasi, wenn es schön kalt ist. Genau.
Ja, das ist ja interessant. Also das habe ich tatsächlich gar nicht. Ich freue mich, wenn ich am Start stehe und mir nicht kalt ist.
Aber ja, okay, bei dir sind auch andere Extreme.
Aber verdeutlicht vielleicht auch nochmal, dass das so ein bisschen individuell ist, ne? Also wie der Körper sich selbst kühlen oder so die Temperatur regulieren kann, ist halt auch eine individuelle Sache. Deswegen muss man da halt auch so ein bisschen aufpassen und die eigene Strategie rausfinden, was am besten funktioniert irgendwo.
So. Ja, und ich finde auch eine Sache, die ist vor allem für vielleicht etwas langsamere Läufer, also für die Läufer, die im Training gerade erst richtig anfangen, Laufanfänger, besonders in der Hitze ist es auch gar nicht schlimm, wenn man mal einfach eine Gehpause einbaut. Besonders bei den heißen Temperaturen ist es quasi auch gar nicht so schlecht, einfach mal dem Körper eine ganz kurze Pause von diesen höheren Herzfrequenzbereichen geben, von diesem Hyperkompensieren geben und einfach mal ganz kurz laufen, stoppen und dann einfach weiterlaufen danach. Das kann auch vielleicht einfach dann einen kleinen kühlen Effekt haben. Dann ist man natürlich im ersten Moment erstmal so, uff, es ist super warm, was mache ich eigentlich hier? Aber dann, sobald man wieder losläuft, merkt man dann, wie kühl es eigentlich ist zu laufen. Ich merke das immer besonders dann so an meinen Unterarmen, da so da im Armpit merkt man das dann immer so ganz extrem, finde ich. Da läuft es mir dann immer so kalt runter und dann merke ich, okay, jetzt bin ich gerade gegangen, okay. Merkt man immer noch im Workout, wenn man wieder losläuft zum Auslaufen. Genau, ja, das finde ich eigentlich auch eine Sache, die relativ wichtig ist und finde ich, kann man auch einfach mal sagen, dass das normal ist. Also das ist nicht schlimm, einmal zu gehen, wenn einem sehr, sehr warm ist. Das ist wirklich absolut gerechtfertigt.
Nee, das auf jeden Fall. Was wir eben ja angesprochen hatten oder was ich noch einmal kurz sagen wollte, wir haben ja viel über Hydration jetzt gesprochen, aber gerade was das Fueling so angeht, stellt das natürlich auch noch eine Herausforderung dar, weil also grundsätzlich ist beim Laufen herausfordernd, irgendwie Energie zu sich zu nehmen, weil du einfach so diese Erschütterung irgendwo hast. Also es ist einfach nicht so angenehm, viel im Bauch zu haben oder dabei so zu schlucken.
Ja, da kann ich dir ein Lied von singen.
Aber. Ja. und das Ganze wird halt in der Hitze noch mal herausfordernder, weil du ja eine noch extremere Umverteilung der Durchblutung, also irgendwo hast, ne? Also das heißt, du hast noch weniger Durchblutung deines Gastrointestinaltrakts. Das heißt, das ist auch schwieriger, so da auf die Menge an Kohlenhydraten zu kommen, die man vielleicht sonst ganz gut realisieren kann. Das heißt, da halt vorm Lauf und auch nach dem Lauf einfach nochmal drauf achten, dass man gut versorgt ist, was Kohlenhydrate angeht, weil es auch währenddessen einfach schwieriger ist, ausreichend zuzuführen. Also eben drumherum auf eine Verpflegung achten und auch da, wenn der Appetit nicht sofort da ist, was auch in der Hitze mal sein kann, weil einfach ja so die Temperatur auch dafür verantwortlich ist, okay, was für hungerregulierende Hormone schwirren irgendwo so im Blut, in welchen Konzentrationen rum. Das heißt, auch da einfach auf leicht verdauliche Sachen zurückgreifen und auch auf flüssige Sachen oder irgendwie kalte Smoothies oder so sind eine super Sache. Genau, da einfach ein Auge drauf haben und so ein bisschen nach Plan arbeiten.
Ja, genau, was du auch gesagt hast, ich meine, das gilt ja auch so für so eigentlich das Everyday-Training. Man sollte immer möglichst schnell, wir sagen immer maximal eine halbe Stunde nachfüllen. Ne? Also ich bin auch eine Person, ich kann mich eher über so einen Protein-Shake relativ schnell nachfüllen. Eigentlich versuche ich das immer so in den ersten 15 Minuten nach dem Beenden des Laufes einen Proteinshake zu nehmen, der halt dann dementsprechend diese Inhalte hat, die du gerade genannt hast.
Plus deine Carbs, ne?
Richtig. Müssen auch noch dazu. Genau, die muss ich dann auch noch hinzufügen. dafür habe ich dann eine Laugenstange oder so, ein Brötchen dabei. Genau, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Man sollte aber auch auf jeden Fall sehr, sehr im Hinterkopf behalten, dass man auch sehr, sehr stark auf sich selber hört. Also das Individuelle ist da wirklich sehr, sehr wichtig und man sollte da wirklich individuell auf seine persönlichen Warnsignale hören und man sollte wirklich auch sofort abbrechen, wenn man wirklich in einem Stadium ist, wo man merkt, dass man nicht mehr weitermachen kann. Und da hilft auch wirklich nicht irgendwie dann irgendwie ja mal gehen, mal laufen, sondern da sollte man dann wirklich diesen Signalen folgen.
im Optimalfall auch nicht einfach alleine losziehen, sondern irgendwie in einer coolen Gruppe zusammen sein und vielleicht auch einen Loop wählen, was man einfach mehrmals läuft. Das heißt, man ist dann, wenn man zwischendrin abbrechen muss oder möchte, nicht ganz so weit entfernt von jetzt zu Hause oder der Radstation oder was weiß ich. Das ist natürlich auch nochmal eine Maßnahme, die man so mitbedenken sollte.
Ja, definitiv sehe ich auch so. Also ich würde auch sagen, das sind sehr valide Punkte. Vielleicht nochmal, um das nochmal zu betonen, wirklich auch immer defensiv an die Sache rangehen. Egal, ob es jetzt ein Longrun ist oder ob es ein Easyrun ist, ob es eine Tempobelastung, ob es ein Wettkampf ist. Wenn es warm ist, erstmal kleinere Brötchen backen, auch wenn man große Ziele hat. Und was ich aus persönlicher Sicht nochmal so ein bisschen auch erzählen würde, wäre einfach auch aufs eigene Körpergefühl wirklich zu vertrauen und danach auch sich ein bisschen zu richten, weil du hast eben diese App angesprochen, die einem extrem viel abnimmt, was die Paceplanung angeht. Aber letztendlich, wenn du ein bisschen Lauferfahrung hast, ja, und du hast auch eine gewisse Wettkampferfahrung, dann weißt du schon, hast du schon eine gute Idee davon, wie sich das anfühlen sollte, im Idealfall, ne? Und wenn du dann defensiv anläufst, dann wird dein Körper dir die Signale senden, ne? Ob das dann hinhaut, ob du schneller laufen kannst oder ob du vielleicht erstmal dabei bleibst oder ob du vielleicht langsamer laufen sollst, ne? Und wenn du dann nicht das Ego in den Vordergrund stellst, sondern wirklich auf die Signale deines Körpers hörst, dann heißt das vielleicht ein bisschen langsamer laufen, aber dann fühlst du dich halt auch besser und kannst wirklich auch bis zum Ende irgendwie der Belastung standhalten. Und das versuche ich bei mir selber auch umzusetzen, dass ich wirklich, sagen wir mal, ich mache Tempoläufe auf der Bahn, ich habe mehrere Sets, dass ich nach jedem Set in mich reinhöre und schaue, okay, ist es jetzt zu viel, muss ich vielleicht ein bisschen langsamer laufen. Ja, wir haben manchmal den Vorteil, dass wir nochmal ein bisschen mit Laktatmessung arbeiten können und nochmal checken können, ob das so passt, ne, ob wir in den richtigen Belastungen drin sind. Aber normalerweise hast du auch ein Gefühl dafür. Und das würde ich auch empfehlen, darauf zu hören und wenn man es noch nicht so richtig hat, ne, das vielleicht auch ein bisschen zu entwickeln.
Ja, da sind wir, würde ich sagen, jetzt auch schon einfach mit dem Hitzemanagement erstmal am Ende unseres Podcasts heute. Freuen uns natürlich, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir würden natürlich gern das Hitzetraining dann auch mal in der Zukunft fortsetzen. Je nachdem, ob ihr da auch Interesse dran habt. Natürlich gibt es da auch viele verschiedene Punkte im Hitzebereich, also von Hitzetraining bis Hitze nutzen oder ja auch irgendwelche anderen Dinge, die euch auf dem Herzen liegen.
Anpassung,
genau. Das wäre es dann für heute von uns. Schreibt gerne in die Kommentare beziehungsweise sagt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Und freuen wir uns demnächst auf eine neue Science Running Podcast Folge und euch noch einen schönen Resttag, wann auch immer ihr den Podcast hört.